Jesus Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Danke für diese klare Antwort auf diese Verkündigung. Das ist die Osterverkündigung, Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Ein gewisser Dr. James Bedford wird seit Anfang 1967 in einem medizinischen Labor in Phoenix, Arizona, bei minus 196 Grad Celsius aufbewahrt. Er ging freiwillig in diese Gefriertruhe, könnte man sagen, also in diese spezielle Kältekammer. Er hatte die Hoffnung und das Ziel, seine amerikanischen Landsleute und den ganzen Rest der Welt sozusagen, um einige Generationen zu überdauern, damit dem Tod in vorletzter Minute ein Schnippchen zu schlagen und nach langem, tiefgekühltem Schlaf in einer Gefriertruhe seine letzten Tage in der Generation unserer Enkel oder Urenkel leben zu können. Irgendwann in der Zukunft, so hoffte er, wird die Technik eingefrorenes Leben wieder eben zum Leben zu bringen, aufzuerwecken oder zum Leben zurückzubringen, perfektioniert sein, und dann in dieser Zeit in der Zukunft wollte er eben dann auferstehen, um nochmal den Rest seines Lebens zu leben. Ich habe in der Vergangenheitsform gesprochen, denn ich weiß nicht, ob er damals, oder ich nehme an, eine Stiftung ist hinter ihm gestanden, genug Geld hatte, um auch jetzt, 56 Jahre später, immer noch die Stromrechnung für ihn zu bezahlen. Zum anderen gibt es wohl immer noch keine realistische Aussicht, jemanden Eingefrorenen zum Leben zurückzubringen, denn Frost, tiefer Frost, auf jeden Fall zerstört Blutkörperchen, zerstört Gewebe. Das ist bei uns Menschen anders als bei den Fröschen. Denen hat Gott nämlich bei der Schöpfung ein gewisses Frostschutzmittel in ihr Blut gegeben, sodass sie in der Winterstarre, wo ja das Herz aufhört zu schlagen, da läuft kein Blut mehr, auch einige Grad minus überleben können. Nicht unbedingt 40, 50 Grad minus wahrscheinlich und schon gar nicht 196 Grad. Aber da ist es anders, da hat Gott Vorsorge getroffen für diese Tiere, dass sie auf diesem Weg der Winterstarre den Winter bestehen können. Hoffnung über den Tod hinaus, das ist offensichtlich das Thema gewesen bei diesem Dr. James Bedford. Und dieses Thema treibt die Menschen heute ja immer noch um, nicht nur uns Christen, denn ich denke, es ist eben nicht so einfach für viele Menschen zu sagen, na gut, die christliche Botschaft ist die einzig glaubhafte oder wie auch immer, die einzige, die Sinn macht. Aber es ist für sie, diese Menschen, die also die christliche Botschaft von der Auferstehung ablehnen, auch nicht einfach zu sagen, naja, mit dem Tod ist dann alles aus. Das reicht meistens nicht. In der Wochenzeitung Die Zeit ist in dieser Woche, in der Osterwoche, eine Doppelseite genommen worden. Ich glaube, ich habe das irgendwo hier. Für dieses Thema, worauf freuen Sie sich nach dem Tod? Das ist schon ein spezielles Thema für eine weltliche Zeitung. Sie haben einige Kurzantworten auf Twitter dann zitiert. Jemand hat geschrieben, endlich mal leben. Jemand anders hat geschrieben, erst mal ausschlafen, dann die anderen besuchen. Also ich weiß nicht, wie ernst diese Leute das genommen haben. Jemand anders hat geschrieben, darauf gelebt zu haben. Und natürlich hat auch ein Christ geschrieben, ich freue mich, Jesus zu sehen. Aber sonst sind eher oberflächliche Antworten. Ich freue mich aufs Rumgeistern. Ich freue mich darauf, nicht jede Nacht mich in den Schlaf weinen zu müssen. Dann hat der Autor vier Schriftsteller befragt, was sie denn so denken und sagen, was sie an Hoffnung haben über den Tod hinaus. Der erste, ein Muslim, geboren in Anatolien, aber in Deutschland schon lange lebend, er sagt, Vielleicht weißt du, dass ich gottgläubig bin. Ich freue mich auf den langen, selbstvergessenen Schlaf bis zum Tag der Auferstehung. Ich freue mich, dass ich erblinde, ertaube, erlahme, bis der Ruf aus großer Höhe mein Grab scheiteln wird, dass ich ersteige dem alten, dunklen Unglück. Dieser Mensch hat also eine Auferstehungshoffnung. Und der Autor, der Reporter sozusagen, schreibt dazu: Wohl dem, der solchen Glauben hat, also der eine echte Auferstehungshoffnung hat. Einen entschiedenen Christ hat er unter seinen vier Autoren nicht dabei. Die anderen schreiben auch eher, wie soll man sagen, so ein bisschen vielleicht Fantasiegebilde, wobei die erste, eine Mithu Sanyal, hat einen indischen Vater, sagt, ich freue mich auf eine Wiedergeburt, also diese indische Vorstellung von so einem Rad der Wiedergeburt, wo man immer wiederkommt, in verschiedener Form und vielleicht auch mal als Maus oder was auch immer. Ein Dritter, ein Peter Nadas, ursprünglich Ungar, schreibt, weil er hat ein Nahtoderlebnis gehabt und geht von dieser Erfahrung aus und sagt dann, beim Hinübergleiten in die andere Welt spricht er von Freiheit, Leichtigkeit, unendliche Erleichterung, und so ist seine Hoffnung dann für den wirklichen Tod. Den einzigen Namen von diesen Schriftstellern, den ich kannte, vorher, ich habe eigentlich nichts von ihm gelesen, Martin Walser, aber immerhin kenne ich seinen Namen, der schreibt, und da kommen wir jetzt, ins Land der Fantasie. Im Garten wartet schon Freund Salbei, wartet meine Freundin Melisse auf mich. Wenn mir nach Menschheit ist, habe ich das Gras. Und das Gespräch gewähren mir Katze und Hund. Ich bin schon ein Freund der Wurzeln geworden. Er ist über 80. Zu keinem von diesen hat der Reporter aus der Zeit einen Satz übrig wie: Wohl dem, der so eine Hoffnung hat. Zu dem Gottgläubigen, der eine Auferstehungshoffnung sagt, der hat wohl dem, der so einen Glauben hat. Aber zu diesen Menschen hat er nicht so etwas zu sagen. Und ich glaube, dass es ja auch verständlich ist, auch für uns, dass man zu solchen eher fantasievollen Vorstellungen nicht wirklich ein überzeugendes Ja, dass du hast einen guten Weg gewählt, sagen kann. Hoffnung, Hoffnungslosigkeit. Wir wollen jetzt den Weg der Frauen in der Ostergeschichte ein Stück weit begleiten. Und wenn wir diese Frauen anschauen, dann gehen sie tatsächlich einen Weg von Hoffnung hin zu Hoffnungslosigkeit, tiefer Hoffnungslosigkeit. Die Frauen sind den Leidensweg Jesu, die Via Dolorosa, die Straße der Schmerzen entlang hinter Jesus hergegangen, als er dort mit dem Kreuzbalken auf den Schultern von den römischen Soldaten vorangetrieben wurde. Am Ende dieser Straße oder kurz vor Golgatha, wie auch immer, spricht ja Jesus die Frauen an und sagt: Ihr Frauen von Jerusalem, das weiß ich gar nicht, habe ich das? Ja, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und eure Kinder. Sie gehen mit Jesus, sie gehen hinter Jesus her, weil sie ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben. Dann sind diese Frauen aber bei der Kreuzigung dabei. Sie sehen, wie die Nägel durch die Hände und Füße Jesu getrieben werden. Sie stehen hilflos als Zeuginnen davor. Sie können nichts tun, als außer weinen und klagen. Und dann stehen sie dort vor dem Kreuz, nicht so direkt unter dem Kreuz. Das heißt, dann lese ich dann gleich ein Stückchen wohl weiter weg, aber sie stehen da und sehen, wie Jesus leidet und wie Jesus stirbt. Und darüber schreibt dann Matthäus: Es waren viele Frauen da bei der Kreuzigung und beim Sterben Jesus, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Das heißt, diese Frauen waren Jesus nachgefolgt. Die hatten ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Und besondererweise natürlich Maria Magdalena, aus der Jesus ja mehrere Dämonen ausgetrieben hatte. Sie war von den Finsternismächten gebunden, geknechtet, und Jesus hatte sie in die Freiheit geführt, hatte diese Ketten der Finsternismächte zerbrochen. Für sie war Jesus, ich glaube, man kann es so sagen, ihre ganze Hoffnung. Jetzt aber stirbt Jesus. Solange er lebte, war ja noch ein Funke Hoffnung da. Diese Frauen hatten ja Wunder von Jesus erlebt. Sie hatten ja gesehen, was er tun konnte, wie er Menschen selbst zum Leben zurückbringen konnte. Sie hatten seine Wunder erlebt. Solange also noch Leben in Jesus war, war die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Aber dann sehen sie tatsächlich dort am Kreuz, wie Jesus stirbt. Alles vorbei. Zwei dieser Frauen gehen dann noch den allerletzten Weg hinter Jesus her, nämlich den Weg zum Grab. Na, müsste ich aber doch haben. Ja. Und Josef von Arimathäa legte Jesus in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Diese Frauen sind den ganzen Weg mit Jesus gegangen. Leiden, sterben, begraben werden, haben sie alles miterlebt. Sie sind Zeuginnen dieses ganzen Weges Jesu, bis hin ins Grab und damit bis für sie persönlich in die tiefe Hoffnungslosigkeit hinein. Gestorben, begraben, aus und vorbei. Sie hatten zwar erlebt, dass Jesus Menschen wieder zum Leben erweckt hatte, den Lazarus zum Beispiel und einen jungen Mann in Nain, in der Ortschaft. Aber jetzt war Jesus selber tot. Was konnte da noch passieren? Diese Menschen, die Jesus zum Leben zurückgebracht hatte, die waren ja auch dann einige Jahre oder vielleicht Jahrzehnte später wieder gestorben. Das war ja nicht wirklich ein großer Sieg über den Tod, das war ein kleiner Sieg über den Tod schon, aber nicht irgendwo ein endgültiger Sieg. Von Jesus hatten diese Frauen eine größere Hoffnung. Sie erhofften sich, dass Jesus wirklich Rettung bringen würde für ganz Israel, für alle Zeiten. In der Apostelgeschichte haben wir auch so ein Wiederbringen von jemand aus dem Tod, nämlich eine Frau, Tabitha. Das ist in Kapitel 9. Das steht auch für heute sozusagen auf der Predigtliste, dieser Hinweis drauf, auch durch das Gebet vom Apostel Petrus ist jemand zurück ins Leben gekommen. Aber wie Lazarus, wie bei diesen toten Auferweckungen durch Jesus, sie sind zurückgekommen für ein paar Jahre, vielleicht für ein paar Jahrzehnte. Diese toten Auferweckungen, natürlich waren es für die Situation, für die Menschen damals, eine Riesenfreude, ein Grund zu jubeln und zu feiern, aber jetzt, wie soll man sagen, für die ganze Welt gesehen, hatten diese Totenauferweckungen nicht wirklich eine Bedeutung. Außerdem, dass vielleicht man sagen kann, jawohl, da ist der Hinweis drauf, tatsächlich bei Gott und bei Jesus ist die Macht da, den Tod zu überwinden. Von Jesus erwarteten die Menschen damals eigentlich mehr, und auch wir müssen sagen, ja, wenn Jesus nicht mehr gebracht hätte, dann wäre es zu wenig. Wir wollen nun zunächst den Weg der Frauen weiter verfolgen, nämlich am Ostermorgen. Denn das Grab Der Weg zum Grab ist ja nicht das Letzte, das wissen wir. Am Ostermorgen heißt es dann, als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Wir haben schon vom Lukas-Evangelium gehört, da heißt es eben, und bei Markus auch, dass sie Öle, Salben zubereitet hatten, um Jesus nochmal zu salben, einen letzten Liebesdienst ihm zu erweisen. Außerdem wird, ich glaube, Markus erwähnt, dass sie sich Gedanken machten über den Stein vor dem Grab. Denn das war ja ein Problem. Wie konnten sie überhaupt in das Grab reinkommen? Hier bei Matthäus, der geht gleich voll mitten rein. Ich muss weiterschalten, dann kommen wir dahin. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und seine Kleidung weiß wie der Schnee. Die Wachen aber bebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Er hat es ja ihnen vorausgesagt, sie konnten es irgendwo nicht einordnen. Kommt und seht die Stätte, da er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends, genau wie der Engel gesagt hat, eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus. Ja. Und Jesus sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße, fielen vor ihm nieder. Die Frauen werden überwältigt von der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu. Sie erleben es ja mit. Das kann man ja nicht leugnen, wenn man das miterlebt und dann eben den Auferstandenen, dem Auferstandenen begegnet. Sie haben das Erdbeben irgendwo noch mitgekriegt auf dem Weg zum Grab. Ob sie den Engel schon herunterkommen sehen haben, wissen wir nicht so genau. Jedenfalls wie ein Blitz mit strahlend weißem Gewand. Er wälzt den Stein weg, setzt sich drauf, so alles unter Kontrolle. So sitzt der Engel da und Jesus kommt aus dem Grab heraus. Wird nicht erwähnt, aber wir wissen, dass es so war. Der Engel verkündet die Auferstehung, schickt dann die Frauen mit der Botschaft der Auferstehung hin zu den Jüngern. Und dann heißt es da, mit Furcht und großer Freude sind sie losmarschiert. Was für eine Mischung, Furcht und große Freude. Aber ich denke, sie waren total außer sich, total getroffen von dem Ganzen bis ins Mark, bis ins tiefste Innerste. Und sie konnten das nicht alles irgendwo ordnen und einordnen sozusagen. Und da begegnet ihnen Jesus. Und da wissen sie, wohin. Da wissen sie, wohin. Nämlich zu den Füßen Jesu, seine Füße festhalten, ihn festhalten. Denn er ist derjenige, der das Ganze für sie einordnen und erklären letztendlich kann. Aber seine Gegenwart genügt auch zunächst einmal für die Frauen in all ihrer Verwirrung. Aber jetzt ist er da, das ist doch das Entscheidende. Mehr braucht Maria Magdalena in dieser Situation nicht. Davon bin ich überzeugt. Aber auch Jesus lässt es jetzt nicht zu, dass sie da bei ihm zur Ruhe kommen. Das hätten sie tun können, bei ihm zur Ruhe kommen. Er lässt es nicht zu, er schickt sie weiter, wie der Engel sie geschickt hatte zu den Jüngern, mit dieser Botschaft. Diese Botschaft der Auferstehung ist nämlich nicht nur für diese zwei Frauen. Diese Botschaft müssen die Jünger hören. Diese Botschaft müssen alle hören, die damals ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt haben. Diese Botschaft ist für die ganze Welt, für jeden Menschen durch die Zeiten hindurch. Die Botschaft von der Auferstehung. Manchmal geht es leicht und manchmal nicht. Ja, die Auferstehungsbotschaft ist für die ganze Welt. Und sie hat die entscheidende Wende in diese Welt gebracht. Sie hat die Welt verändert. Von diesem Freitag um 3 Uhr nachmittags, als Jesus starb, bis Sonntag früh, solange er im Grab war, war die finsterste, hoffnungsloseste Zeit für die Menschheit überhaupt. Nie hat es eine hoffnungslosere Zeit gegeben als an diesem Freitag, Samstag. Denn der Sohn Gottes, der Fürst des Lebens, war gestorben, war tot, war begraben. Aber der Auferstehungssonntag kommt. In der Nacht zum Freitag war Jesus verhaftet worden. Er hatte sich fesseln lassen, andere bestimmten fortan über ihn. Aber der Auferstehungssonntag kommt. Noch in der Nacht zum Freitag waren alle Jünger geflohen. Petrus hatte Jesus 3-mal verraten, verleugnet. Aber der Auferstehungssonntag kommt. In dieser Nacht zum Freitag war Jesus noch vor dem Hohen Rat gestanden, schweigend, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Er wurde schon da, geschlagen. Aber der Auferstehungssonntag kommt. Am Freitag, dann am Tag, war Jesus von Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt worden. Römische Soldaten nehmen ihn dann, peitschen ihn aus mit einer Peitsche, in deren Striemen spitze Knochenstücke und Metallstücke eingeflochten waren. Diese Peitsche hat den Rücken Jesu zerrissen. Aber der Auferstehungssonntag kommt. Soldaten haben dann Jesus eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt, ihm ein Purpurgewand umgelegt, ihn verspottet, ihm einen Stock in die Hand gegeben wie ein Zepter. Das haben sie dann ihm wieder weggenommen und mit diesem Stock ihm aufs den Kopf geschlagen, auf die Dornenkrone, damit die Dornen sich so richtig in seine Haut eingegraben haben. Der Auferstehungssonntag aber kommt. Am Freitag war er die ganze Via Dolorosa hinaufgetrieben worden mit dem Kreuzbalken auf seinen Schultern, bis er zusammenbrach. Blut überall, von der Dornenkrone über seinen Kopf, von seinem Rücken runter über die Beine, ganz voll Blut. Der Auferstehungssonntag aber kommt. Am Freitag trieben dann auf Golgatha die Soldaten Nägel durch seine Hände und seine Füße. Wieder war er ganz sichtbar angenagelt dort, ausgestreckt am Kreuz. Angenagelt, unfähig von menschlicher Sicht her irgendetwas zu tun. Und er betete und die Umstehenden hörten sein Gebet in dieser Situation, als dann er ans Kreuz geschlagen wurde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Freitag verfinstert sich der Himmel für 3 Stunden. Die Erde bebt. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht dort am Kreuz. Der Heilige Gott, der keine Sünde in seiner Gegenwart dulden kann, legt alle unsere Sünde auf Jesus Christus, das Opferlamm. Und dann gießt Gott seinen ganzen Zorn aus auf Jesus, das Opferlamm. Und wenn Gott wendet sich ab, zumindest für einen Augenblick, und Jesus ruft aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Der Auferstehungssonntag aber kommt.
Am Freitag verfinstert sich der Himmel. Der Moment des Todes Jesu an diesem Freitag zerreißt im Tempel in Jerusalem der Vorhang, der das Allerheiligste abriegelte, sozusagen von oben bis unten. Das Allerheiligste war der Platz, wo Gott gegenwärtig war unter seinem Volk. Denn er konnte nicht mit ihnen in dem Sinn sein, denn der heilige Gott konnte Sünde nicht in seiner Gegenwart dulden. Deshalb nur dieses Allerheiligste war der Platz der Gegenwart Gottes in der Zeit und durch die Zeit des Alten Testamentes hindurch. Dieses Zerreißen des Vorhangs ist das Symbol dafür, dass der Zugang zu Gott, dem Vater, frei geworden ist, dadurch, dass Jesus unsere Sünde aufs Kreuz getragen hat. Der Auferstehungssonntag kommt und wird diese Wahrheit, dass der Zugang zu Gott frei ist, für alle bestätigen. An diesem Freitag und Samstag weint der Himmel, aber die Hölle feiert eine Riesenparty. Denn sie wissen nicht, dass der Auferstehungssonntag kommt. Am Freitag und Samstag verstecken sich alle Jünger Jesu. Verwirrung, Scham und Schuld lassen sie nicht zur Ruhe kommen in diesen anderthalb Tagen. Aber der Auferstehungssonntag kommt. Am Freitag sind alle Hoffnungen der Jünger Jesu, der Frauen, vieler Menschen in Israel in der damaligen Zeit mit Jesus begraben worden. Dort in diesem Felsengrab lagen ihre Hoffnungen mit dabei begraben. Dort bleiben sie den ganzen Samstag, diese begrabenen Hoffnungen, der Auferstehungssonntag, aber der kommt. An jenem Freitag vor fast 2000 Jahren, als Jesus, der Herr der Herrlichkeit, der einzig geborene Sohn Gottes, der einzig vollkommene Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat, am Kreuz von Golgatha starb, da haben wohl Satan und die ganzen Finsternismächte gedacht, wir haben gesiegt. Die Prophetie Gottes, dass mal einer kommen wird, die gleich nach der Vertreibung aus dem Paradies gegeben wurde, als einer kommen wird, der der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird. Es schien ja andersherum. Satan und seine Finsternismächte hatten Jesus besiegt. Und sie feierten diesen scheinbaren Sieg. Jetzt aber ist der Sonntag gekommen und schon in der Dämmerung kündigt sich im Erdbeben die Wende an. Die grundlegende Wende. Ein Engel kommt vom Himmel herab, rollt den Stein weg, der das Grab verschloss. Und die Wächter sind wie tot, die ja dafür da waren, eben zu bewachen, dieses Grab zu bewachen, dass nicht der Tote aus dem Grab herauskommen würde. Der Engel setzt sich in alles beherrschender Kontrolle auf den Stein und Jesus kommt aus dem Grab als der Auferstandene. Am Freitag war er wie das Lamm still zu seiner Schlachtung geführt worden. Jetzt als Auferstandene kommt er als der Löwe von Juda nicht mehr im Grab, sondern auferstanden und lebt. Es ist Sonntag und der gekreuzigte und auferstandene Christus hat den Tod besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Er hat Tod und Teufel und Grab besiegt. Es ist Auferstehungssonntag und alles hat sich verändert. Das Zeitalter der Gnade ist angebrochen. Gottes Gnade wird allen frei angeboten. Jeder, der auf diesen Jesus Christus am Kreuz schaut, wo er für unsere Sünde stirbt und seine ganze Hoffnung auf ihn setzt, wird bei Gott in Gnade angenommen. Gnade wird frei angeboten, das ewige Leben frei als freies Geschenk an alle, die im Glauben an Jesus Christus, sich im Glauben an Jesus Christus anvertrauen. Am Kreuz ist er für unsere Sünde gestorben. Er ist begraben worden,
worden, gelitten, gestorben, begraben. Aber er ist auferstanden. Und damit hat sich alles verändert. Weil Auferstehungssonntag gekommen ist und Jesus auferstanden ist und lebt. Das ist die Grundlage auch für uns als Christen, dass in unserem Leben Veränderung geschehen kann. Dass wir nicht nur eine Vergebung unserer Schuld bekommen durch Gott zugesprochen, indem dass unsere Sünde Jesus zugerechnet wird, sondern es ist auch alles verändert, indem dass wir als Christen durch den Heiligen Geist in uns die Macht der Sünde überwinden können. Wir als Erlöste, wir, die wir den Heiligen Geist haben, sind nicht mehr dazu verurteilt und gezwungen, nur noch sündigen zu müssen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns können wir Versuchungen überstehen, können wir Sünde überwinden. Und dadurch, dass Jesus ja für uns gestorben ist, werden wir auch eines Tages die Gegenwart der Sünde hinter uns lassen. Dann, wenn wir nämlich durch das Grab hindurch in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Jesu kommen. Dort wird keine Sünde mehr sein, kein Tod, kein Weinen, kein Geschrei, wie es dann in der Offenbarung heißt. Und in allen Situationen, in denen wir im Leben hineingeraten, müssen und dürfen wir festhalten, Jesus ist der Sieger. Er ist größer als alles, er ist größer als unsere Umstände, größer als unsere Feinde vielleicht, größer aber auch als wir selber. Er kann Veränderung in unsere Situation hineinbringen. Oft tut er das, indem er uns verändert. Das ist oft sein Ziel, wenn er uns durch Schwierigkeiten bringt. Er will uns verändern, dem Bild Jesu ähnlicher machen. Er kann es aber auch tun, indem er andere Menschen verändert, indem er unsere Umstände verändert. Es schaut ja oft genug so aus, dass auch wir Christen als die Schwachen, die letztendlich auch dann durch den Tod besiegt werden, wie jeder Mensch hier auf der Erde, dass wir so sozusagen unser Leben zu Ende führen. Aber wir wissen, seit Jesu Auferstehung ist der Tod für uns eine Durchgangsstation. Christus führt uns durch, hinein ins ewige Leben, hinein in seine Gegenwart. Damit ihr seid, wo ich bin, hat Jesus Christus gesagt zu seinen Jüngern. Der Apostel Paulus ruft später aus: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus Christus, der Auferstandene, ist der Sieger. Amen.